Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu Episode 47 von Geography Frontline. Hey, unsere Community wächst stetig. Es kommen immer mehr neue Abonnenten dazu. Der Podcast kriegt immer mehr Feedback. Das macht doch richtig Laune, auch bei diesem verregneten Wetter in der Bildungsstreikwoche. Was sind heute unsere Themen? Natürlich der Bildungsstreik. Einige Kommentare dazu haben wir ja letzte Woche schon angefangen, drüber zu sprechen. Und außerdem die Karstadt-Pleite. Und mit Karstadt können wir ja gleich mal anfangen. Das ist natürlich auch unter einem geografischen Aspekt ganz interessant, unter ganz verschiedenen sogar. Unter verschiedenen Gesichtspunkten kann man das ja sich mal anschauen. Zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Wirtschaftsgeografische hinaus, also auf die ökonomischen Aspekte, Vertriebsstruktur von diesem Unternehmen, die Investments, die getätigt worden sind, die Anlagen, die vielleicht irgendwie falsch oder nicht so glücklich gemacht wurden, sondern eher auf eine sozialgeografische Perspektive hinaus. Schauen wir uns doch mal die Konsumenten an. Das ist nämlich ganz interessant, so ein bisschen den Blick wegzunehmen von dem Konzern und zu sagen, oh, wir haben die Finanzkrise und deswegen ist Karstadt pleite, sondern mal einen ganz anderen Ansatz, der vielleicht, weiß nicht, was ihr davon haltet, auch damit zusammenhängen könnte, warum so ein Kaufhaus, so eine Kaufhauskette wie Karstadt jetzt momentan in der Krise ist oder sogar zu Fall gebracht wurde. Also, Blick auf die Konsumenten. Wie wird denn heute geshoppt? Das wissen wir doch noch. Wir haben uns doch schon vor einigen Episoden über MyZeil unterhalten, das neue große Entertainment-Shopping-Center in Frankfurt am Main. Und das ist ja kein einfaches Kaufhaus, sondern einfach eine riesige, überdachte, zweite Fußgängerzone, könnte man eigentlich sagen, mit ganz vielen kleinen speziellen Geschäften von einzelnen Marken, so ein Shop-in-Shop-Konzept ist es schon fast, also sehr individuell und mit einem ganz, ganz vielfältigen, großen Angebot. Zur Shopping Mall selbst gibt es einen ganz interessanten Text, den habe ich gefunden im Netz von Frank Helten aus dem Jahr 2007. Ist erschienen in dem Buch von Jan Wehrheim, Shopping Malls, soziologische Betrachtungen eines neuen Raumtyps. Den Amazon-Link zu dem Buch stecke ich euch in die Shownotes, könnt ihr mal nachgucken. Ich lese mal ein Stück vor. Da heißt es unter dem Punkt Einkaufen und Shoppen, der Unterschied zwischen Einkaufen und Shoppen, so wurde mir neulich erklärt, liege darin, dass Einkaufen eher durch die Abarbeitung eines entsprechenden Merkzettels charakterisiert sei, der den täglichen notwendigen Bedarf an kurzfristigen Gebrauchsgütern festhielte. Shoppen hingegen sei mehr von einem ungefähren Wunsch oder Verlangen getrieben, konzentriert Ausschau nach irgendetwas zu halten, das vielleicht gebraucht werden könnte, um ein noch ungestilltes, jedoch waches Verlangen nach Erfüllung oder Identität zu befriedigen. Aktuelle Analysen der Konsumentenleidenschaft und des Shoppens sehen den Zusammenhang zwischen der baulich-räumlichen und architektonischen Manifestation der Konsumwelt und dem freien Umherschweifen des postmodernen Konsumenten in einer neuartigen Benutzeroberfläche. Und so weiter. Das klingt doch ganz interessant. Postmoderne, die Beliebigkeit, geförderte Individualität, die Möglichkeit, sich aus dem übervollen Warenangebot aus einer designintensiven Kleinserienproduktion, so hat man es ja auch in der postfordistischen Produktionsweise, sich alles zusammenzusuchen, was einem gerade gefällt, von rechts, links, oben, unten, vorn und hinten, und daraus den eigenen Stil zu basteln, eigene Identität wiederzufinden. Gut, und jetzt können wir uns ja mal fragen, sind Kaufhäuser, so ein Kaufhaus wie Karstadt, im Gegensatz zu so einem Shoppingcenter wie MyZeil, überhaupt postmodern genug für uns Konsumenten in der Postmoderne? Das ist doch interessant. Auf den ersten Blick, ich weiß nicht so genau, was meinten ihr dazu? Wir machen eine Quickvote. Kaufhäuser sind nicht postmodern. A, völlig richtig. B, wohl nicht. C, weiß nicht. D, eigentlich schon. E, doch, sind sie. oder F eine andere Meinung. Also um die Quickvote zu machen, geht ihr einfach auf die Webseite geography.de/geography/frontline, geht da auf die Episodenseite 47 und habt da dann aufgelistet eben genau diese Frage mit einem Dropdown-Menü und den Antworten dazu und könnt hier mit einem Klick einfach eure Stimme abgeben. Also macht das. Zu der Frage, Kaufhäuser sind nicht postmodern. Und wenn ihr eine dezidierte Meinung habt, die ihr noch ein bisschen ausführlicher kundtun wollt, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail an comment@geography.de oder sprecht mir auf die Skype-Voicemail und hinterlasst da mit einem ganz normalen Telefon euren AB-Spruch, den ich dann als MP3 nächste Woche abspielen kann. Die Telefonnummer ist die 0611 150 99 60. Auch ein ganz interessanter Kommentar zu der Thematik Warenhäuser, Karstadt und dem Schließen jetzt, diesem in die Knie gehen von Arcandor, gibt es in der Frankfurter Rundschau, in der Wochenendausgabe vom 13. und 14.06. ganz aktuell. Da schreibt Melli Kijak, das ist eine freie Journalistin, die da ab und an eine Kolumne veröffentlicht. Liebes Kaufhaus heißt es da. Ich lese einfach mal rein. Die Warenhäuser sind einst angetreten, um in einem Gebäude alles Moderne, Zeitgemäße und Neue zu vereinen und anzubieten. Doch gibt es auf dieser Welt nur wenige Kaufhäuser, die diesem Anspruch genügen. Karstadt taucht in dieser Liste nicht auf. Das ist aber ganz interessant, ne? Sie spricht hier von Warenhäusern, die in ihrem Gebäude alles Moderne anbieten wollten. Naja, vielleicht tut das Karstadt ja auch, aber eben postmodern nicht so sehr. Die große Vielfalt, die Individualität und das große, designintensive Kleinwarenangebot oder wie auch immer man es nennen will, das passt eben alles nicht mehr in das Kaufhaus rein. Sie schreibt weiter, der Kanzlerkandidat hat gesagt, also Steinmeier ist hier gemeint, ne, dass Karstadt nicht sterben darf, weil die Innenstädte sonst veröden. Falsch. Die Warenhäuser haben dazu geführt, dass unsere Innenstädte zerstört wurden. Abends auf den Prachtmeilen von Berlin, Hamburg, Frankfurt und München ist nichts mehr los, weil eine Warenhauskette die andere anzieht und alle um 20 oder 21 Uhr schließen. Was wäre es herrlich, wenn wir abends wieder auf die Piazza gehen könnten und einige wenige Geschäfte hätten noch auf. Sie schreibt am Ende noch, nun denn altes Kaufhaus Ruhe in Frieden, hoffentlich ewig. Was meint ihr dazu? Auch nochmal anderer Aspekt. Also was meint ihr, sind Kaufhäuser wie Karstadt beispielsweise dafür mitverantwortlich, dass es eben zu so einer, zu so einem Absterben der Vitalität in den deutschen Innenstädten gekommen ist, in den letzten Jahrzehnten. Durch solche Shopping-Konzepte wie MyZeil wird das Ganze wahrscheinlich auch nicht viel besser. Die machen auch abends zu und dann geht sogar das Gitter runter und man kommt überhaupt nicht mehr in diese riesige Einkaufsfläche und gar nicht mehr an die verschlossenen einzelnen kleinen Geschäfte ran, die da in dem Shopping-Center drin sind. Also interessanter Punkt. Schickt mir dazu auch eure Kommentare an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail. Und dann können wir in der nächsten Woche ein bisschen darüber sprechen, über das Thema Karstadtpleite aus einer geografischen Sicht. Vielleicht eben diesen sozialgeografischen Aspekt mit der Postmoderne mit ranziehen. Vielleicht habt ihr aber auch noch wirtschaftsgeografische Aspekte, die ihr dazu loswerden wollt. Vielleicht gibt es auch noch siedlungsgeografisch was zu sagen. Physisch-geografisch. Wer weiß. Vielleicht irgendwas Klimatologisches. Lasst euren Gedanken freien Lauf und schickt Feedback, das ist das Wichtigste. Genauso wie letzte Woche, da haben wir ja auch eine Quickvote gehabt zum Thema World Environment Day. Und ich hatte euch einfach mal gefragt, ob ihr entweder A, aktiv daran teilnehmt an diesem World Environment Day oder B, schon davon gehört habt wenigstens. Das haben immerhin 50% gesagt. Noch nie davon gehört haben auch 50% angegeben. Und dass es niemanden interessiert, meinte niemand von euch. Eine andere Meinung hatte auch keiner. Also 50-50 Frontliner haben schon davon gehört oder noch nie davon gehört von dem Weltumwelttag. Naja gut, jetzt würde ich mal sagen, 100% der Frontliner haben schon was davon gehört und wissen auch ein bisschen, was der World Environment Day ist. Wieder was dazugelernt. Feine Sache. Und ach ja, weil wir gerade bei Kommerz waren, machen wir dazu doch die heutige Musik. Das ist Jasmine Commerce, The Book.
Well, here's the book I was looking for. It's the one that you said I should ignore. Here's the song, it's the song I used to sing. Long before you came and changed everything. Thank you.
can tell. And all the lies, the crooked lies you told so well. But now I know that I will not be deceived.
Jasmine Commerce, The Book aus der EP Somewhere in Between. Aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.podshow.com. Den Link zur EP stecke ich euch in die Shownotes. Wenn ihr wollt, könnt ihr draufklicken und euch das Ganze bei iTunes runterladen. Warum denn nicht? Und wie versprochen und angekündigt am Anfang der Episode, sprechen wir heute auch noch ein bisschen über den Bildungsstreik. Dieser Montag ist ja Auftakt in die Streikwoche deutschlandweit. Es ist auch schon einiges in Mainz sichtbar gewesen auf dem Campus. Als ich heute ein paar Mal von A nach B gelaufen bin, da zwischen den Gebäuden hin und her, habe ich schon gesehen, dass Zelte da standen. Es gibt schon irgendwie so ein kleines Zeltlager, ein Camp von den Streikenden. Ganz viele Studis mit gelben T-Shirts, die unterwegs sind, mit dem Bildungsstreik-Logo aufgedruckt. Und morgen wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen sich steigern und übermorgen dann den Höhepunkt wohl finden mit den ganzen parallel geschalteten Demonstrationen, die dann deutschlandweit ablaufen sollen. Zum Thema Bildungsstreik, weil wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, gibt es zwei Kommentare. Der erste kommt von Björn und der schreibt: Hallo Thorsten, zum Thema Bildungsstreik und der Verschulung der Universität gilt meiner Meinung nach zu sagen, dass sich der Beginn des Studiums schon ändert für die Bachelorstudenten. Okay, erzähl uns, wie. Zum Ersten die guten Sachen, was das Lernen angeht. Jede Note einer Prüfung zählt am Ende des Studiums. Dadurch wird der Studierende gezwungen, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Das bringt zum einen dem Studierenden selbst was, wenn sie es auch nicht einsehen wollen. Okay, schöner Kommentar. Und zum anderen werden Diskussionen innerhalb der Stunde interessanter, da jeder über das jeweilige Thema Bescheid weiß. Und dann sind die Diskussionen doch besser, oder? Naja, interessanter Punkt. Gut, wenn ich ein bisschen gezwungen werde, kontinuierlich, wie du hier schreibst, am Ball zu bleiben, klar, natürlich kann man dann auch ein bisschen besser diskutieren und über zulesende Texte beispielsweise sprechen, wenn denn jeder auch die Texte gelesen hat. Obwohl, so aus meiner Erfahrung muss ich ja sagen, dass die Bachelorstudierenden nicht unbedingt viel mehr Texte lesen, als die Diploma das davor auch getan haben. Aber gut, okay, weiter geht's. Das war's auch schon in meinen Augen. Wie, das war's jetzt? Ja, alles, was jetzt kommt, hat nur noch einen negativen Beigeschmack. Okay, ich bin sehr gespannt. Kleine Anekdote. Frisch von der Schule, da ich keinen Wehrdienst oder Ersatzdienst zu leisten hatte, an die Uni. 13 Jahre haben mir meine Lehrer bzw. die Schule den Stundenplan gemacht. An der Uni angelangt, froh, endlich den Stress hinter mich gebracht zu haben, wurde ich auch gleich eines Besseren belehrt. Wo muss ich hin? Welche Kurse muss ich insgesamt besuchen? Welche Prüfungen ablegen? Wann ist dafür der beste Zeitpunkt? Gibt es da Regeln, die eingehalten werden müssen? Wie? Nur 25 Semesterwochenstunden? Dann könnte ich das Seminar, die Übung und so weiter auch in einem ganz fremden Fach, weil das Thema vielleicht interessant ist, noch machen. Schnell sah der Stundenplan so aus wie in der Schule. Das hat mich für mein Leben an der Uni geprägt. Es hilft einem, seine eigenen "Die Welt gehört mir" Erfahrungen zu machen. Das geht den Bachelorettes, netter Ausdruck, den Bachelorettes, voll verloren. Diese kommen an die Uni, meist jünger als ich es damals war. Warum? Na, wegen 12 Jahren Abi vielleicht, okay. Und bekommen ihren Plan vorgelegt, in welchem Semester sie was zu leisten haben, welche Fächer sie studieren können, was im Bereich der Kontextfächer ein ganz großes Problem darstellt derzeit und so weiter. Die Schüler kommen aus der Schule und es geht für sie genauso weiter. Fast alles wird ihnen auf dem Tablett serviert und die Selbsterfahrung in Studienorganisation, was ein großer Schritt ist, wird ihnen fast komplett genommen. Die einzige Wahl, die diese noch haben, ist, welchen Kurs, den ich machen muss, lege ich mir wohin. Aber das ist nicht mehr so viel Aufwand wie bei mir damals, denn Bachelor haben ja auch das Anrecht auf ihre Kurse. Wenn alte Veranstaltungen durch neue ersetzt worden sind und diese für beide offen stehen, also er meint hier für Bachelor und für Diploma, genießen die Bachelor Vorrang. Ach komm, ist das bei dir so? Das ist sehr interessant. Sollte doch eigentlich nicht so sein, oder? Wo ist der Sinn dieser Regelung? Kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Hat jemand von euch eine Meinung dazu? Eine Idee, warum das so sein sollte? Soll das noch lange parallel laufen? Ah, sorry, ich bin gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Denke aber, dass mein Gedanke angekommen ist, was ich unter Verschulung verstehe. Es ist nicht die Art und Weise, wie gelehrt wird, sondern wie den Bachelor das meiste organisatorisch vorgekaut wird, sodass sie nur noch schlucken müssen. Jetzt habe ich aber lange genug geschrieben. Wünsche allen noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche eventuell mit netzwerklichem Gruß, Björn. Danke, Björn, für den Kommentar. Ah, ist interessant. Steckt sehr, sehr viel drin, oder? Okay, also weshalb das so ist, wenn das denn so stattfindet bei dir, dass die Bachelor bei Kursen, wo Bachelor und Diploma zugelassen werden, bevorzugt werden? Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht sehr sinnvoll. Und dass man jetzt als Bachelorstudent oder Studentin den Lehrplan so vorgeschrieben bekommt, beziehungsweise den Stundenplan, naja, gut. Findest du das so wichtig, dass man diese Erfahrung macht, sich den selbst zusammenzustellen? Ich meine, ich weiß noch echt, habe ich letzte Woche erzählt, wie ich immer mit den ganzen verschiedenen Zetteln rumgelaufen bin, mit meinen drei Fächern, und dann hast du irgendwie das kommentierte Vorlesungsverzeichnis von einem Fach, vom zweiten, vom dritten, und hinten drauf ist dann so bunt kopiert irgendwie so einen Stundenplan, wo man sich selbst die Kurse eintragen konnte, und du hast dann alle drei, vier verschiedenen Vorlesungsverzeichnisse durchgeschaut und dann noch andere kommentierte Vorlesungsverzeichnisse von anderen Fächern, die vielleicht interessant für dich sein könnten. Oh Mann, also die ersten Semester habe ich da schon das ein oder andere verpasst, weil ich irgendwie so lange gebraucht habe, um mir meinen Stundenplan zu machen. Aber gut, ich habe es gelernt, kann man jetzt sagen, und dann hat mich das geprägt für mein Leben. Ich weiß nicht, ich glaube, wäre auch so gegangen. Ich finde das irgendwie ganz angenehm, so ein bisschen diese Stundenplanarbeit abgenommen zu bekommen. Individuell bleibt doch noch einiges übrig, oder? Was ist mit euch Bachelor-Frontliner? Gibt's bestimmt auch schon ein paar, oder? Gibt es für euch Individualität in eurem Studiengang? Wäre mal so die Frage, die dazukommen würde. Wäre vielleicht auch ganz interessant für Björn aus der Diploma-Perspektive. Und das übrigens mit den 25 Semesterwochenstunden, nur 25 SWS, habe ich damals auch gedacht. Ja, bis man dann mal in den Kursen drin sitzt und die 100 Seiten für die nächste Woche zum Nacharbeiten bekommt pro Kurs und die ganzen Recherchen und Bibliografien und Hausarbeiten, die anstehen und so weiter, ne? Naja, da relativiert sich das ganz schnell mit den 25 Stunden. Im Gegensatz zur Schule noch. Gut. Oh, gehen wir mal weiter. Also, Simon hat noch was geschrieben. Hallo Simon. Also er schreibt, moin Thorsten. Moin. Zu deiner Frage, ob wir, die homogene Masse der Studierenden, am Institut mit den anderen, allen Lehrenden, reden würden. Ja, ich habe den Eindruck, dass natürlich und recht umfangreich individuell mit Professorinnen, Mittelbaupersonal und anderen Dozentinnen kommuniziert wird. Ja, super, dass du darauf mal antwortest. Ich habe ja letzte Woche euch gefragt, wie sieht's denn aus? Sprecht ihr an euren Instituten miteinander, mit eben dem Mittelbau, mit dem Professorium, mit anderen Kommilitonen aus eurem Fach, so dass da ein Austausch stattfindet? Oder wieso kommt es überhaupt zu dieser Situation, dass wir jetzt irgendwie streiken müssen? Kriegen wir die Probleme nicht anders aus dem Weg geräumt? Also, Simon sagt, es wird miteinander gesprochen, jedenfalls bei ihm am Institut, gute Sache. Weiter sagt er, wenn du dir jedoch die Forderungen, die zumindest beim Hamburger Bildungsstreik formuliert werden sollen, anschaust, wird deutlich, dass diese Forderungen nicht innerhalb des eigenen Instituts gelöst werden können. Sondern mindestens uniweit, wenn nicht eher sogar im gesamten nationalen und europäischen Bildungssystem angreifen. Deswegen kann deine Argumentation, dass es zum Streik kommt, weil im Vorfeld nicht miteinander geredet würde, weiterhin bestehen bleiben, denn auch wenn Studierende und Lehrende innerhalb der eigenen Disziplin miteinander reden, ein Gesprächspartner für die Studierenden, der in der Lage ist, auf die Forderungen wirklich zu reagieren, der ist nicht auszumachen. Viele Grüße, Simon. Ah, das ist total spannend. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir unterhalten uns miteinander, jetzt vielleicht auch gerade in dieser Bildungsstreikwoche. Ich habe auch morgen eine Podiumsdiskussion in Mainz, wo es darum geht, Bachelorstudiengang in Geografie in Mainz, hat das jetzt was gebracht? Das ist ein Schritt nach vorne, Schritt zurück für unser Bildungssystem. Und wenn wir uns dann miteinander unterhalten, da ist, so viel ich weiß, wenn ich die Liste gesehen habe, wer da alles auf dem Podium sitzt, auch niemand dabei von außerhalb der Uni. Also zum Beispiel von den Entscheidungsträgern aus der Politik. Bleibt dann wohl zu befürchten, dass wir morgen gar nicht so viele Antworten bekommen, oder? Dass wir uns dann alle einig sind, eventuell, mehr oder minder zumindest, dass auf jeden Fall miteinander gesprochen wird, aber dass so die richtigen Ansprechpartner, an die man mal gehen müsste, dass die da überhaupt nicht auftauchen. Wenn das, wie ich das so absehe, in Mainz so laufen wird, zumindest in der Geografie, vielleicht weiß der ein oder andere von euch, was zu berichten aus seinem oder ihrem Institut, wie es da aussieht. Zum Beispiel Hamburg. Simon, keine Ahnung, wo du herkommst. Wie sieht's denn da aus? Habt ihr jemanden eingeladen jetzt für die Bildungsstreikwoche, um da ein bisschen nachzuhaken und da vielleicht die richtigen Adressaten für eure Fragen zu bekommen? Das wäre echt spannend. Würde ich gerne mal wissen. Simon hat übrigens noch einen Link angehängt vom Bildungsstreik in Hamburg. Den stecke ich euch natürlich auch wieder in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wie es im hohen Norden der Republik aussieht zum Thema Bildungsstreik. Ist auch nochmal alles mit Logos gepflastert auf der Webseite und so weiter. Sehr, sehr interessant, dem nochmal nachzugehen. Also, feine Sache. Bildungsstreik, können wir auch gerne nächste Woche noch was zu machen. Wenn ihr noch eine Nachlese dazu dann habt, immer her damit mit eurem Feedback. Und dann kommen wir mal so ganz langsam zu den Ankündigungen für die heutige Show. Das erste ist, es gibt ein neues Shirt im Geography Shop. Ihr wisst ja, auf geography.de gibt's den Unterpunkt Shop und da habt ihr die Möglichkeit, hauptsächlich Shirts euch von Geography zu bestellen. Es gibt auch ein paar Button, die man sich da in den Warenkorb legen kann. Ganz interessant. Und diesmal gibt es ein neues Shirt, wieder in Geography Grün, diesmal für die Männer mit dem Namen Klimazone. Was ist drauf? Also vorne drauf einmal in Gelb das Geography-Logo, dann so ein bisschen in einem bräunlichen Ton, sieht eigentlich ganz nett aus, ein Windrad für erneuerbare Energien, die Bewegung von neuen Technologien und so weiter, passt ja auch zum Podcasting ganz gut. Und unter Geography Frontline der Spruch, eine ganz andere Klimazone. Findet ihr vielleicht gut, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr es interessant findet, schaut euch das Shirt mal an und wenn ihr es mögt, legt es in den Warenkorb und zieht es dann im Sommer demnächst mal an. Warum nicht? Und eine Tagungsankündigung habe ich dann zum Ende der Episode auch noch. Und zwar gibt es die Tagung Stadtlandschaft. Die findet schon ganz bald statt, nämlich am 18. Juni. Nicht mehr lang hin. Diese Woche findet die statt. Stadtlandschaft, die Kulturlandschaft von morgen. Eine Debatte um Stadtökologie ist der Titel, der ausführliche Titel davon. Diese Tagung ist interdisziplinär und findet statt im Landesmuseum in Mainz. Es heißt hier, ich lese mal kurz rein in das PDF, die interdisziplinäre Tagung greift einen aktuellen Schwerpunkt innerhalb der Geografie, der Planung, aber auch des Natur- und Umweltschutzes auf. Er besitzt für Akteure in der freien und in der Stadtlandschaft des Rhein-Main-Gebietes angesichts der aktuellen Flächennutzung und ihrer absehbaren Entwicklung hohe Bedeutung. Große Städte wachsen, kleine verlieren an Bewohnerinnen. Was passiert dabei mit der Natur? Wird sie in schrumpfenden Gemeinden zur Wildnis? Ist städtisches Grün ein wertsteigernder Faktor für den Immobilienmarkt? Wird es zur Produktionsfläche einer städtischen Landwirtschaft? Gibt es weitere Alternativen? Darüber wird diskutiert, also ein bisschen physisch-geografisch angehauchtes Thema auch, so eine Verbindung zu der Stadtgeografie. Klingt ganz interessant und wer am 18. Juni 2009 noch nichts vorhat, kann einfach ins Landesmuseum Mainz gehen und dort an der Tagung teilnehmen. Und damit machen wir Schluss für heute. Episode 47 ist rum. Lassen wir die Streikwoche mal an uns vorbeigehen und sprechen dann nächste Woche wieder über die Postmodernität der Kaufhäuser, über einen Bildungsstreik, wenn es eine Nachlese gibt. Und vielleicht schickt ihr mir noch eure Geschichten aus eurer nahen Umgebung, wo man so Urlaub machen kann. Alles zur Deutschlandreise. Wir hören uns jedenfalls nächsten Montag wieder. Bis dahin, verlebt eine gute Woche, macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.